Genetik ist eine wunderbare Sache. Man kann sie unter anderem ganz hervorragend dazu nutzen, um eigene Schwächen zu erklären. Meine große Schwester zum Beispiel hat immer gesagt, dass ich sämtliche vorhandene mathematische Intelligenz geerbt hätte und deswegen ganz zwangsläufig nichts für sie übrig geblieben war. Woraufhin ich zu erwidern pflegte, dass das wohl eher daran gelegen hat, dass sie die ganze Farbwahrnehmung geerbt hat und ich nicht. Wie auch immer, die Konsequenz dieser ungleichen Verteilung von Fähigkeiten zwischen uns Geschwistern hatte zur Folge, dass ich in der Schule immer der Mathematik-Crack war. Und meine Schwester war froh, wenn sie mal gerade soeben mit einer 4- davon gekommen war. Und aus diesem Grund war ich auch regelmäßig dazu verdammt, meiner Schwester die Grundlagen in Mathematik beizubringen. Der Weg, den ich dazu wählte, war, dass ich ihr die Regeln im Umgang mit mathematischer Symbolik erklärt habe und mit der Meinung, wenn sie das verstanden hätte, dann wäre sie in der Lage versetzt worden, den zwangsläufig logischen Schluss auf das Ergebnis der Aufgaben selber durchzuführen. Aber damit bin ich immer wieder gescheitert. Alle Voraussetzungen für die Lösung der Aufgaben waren da und erläutert. Die grundlegenden Regeln im Rechnen waren gelernt und wiederholt. Und es bedurfte eigentlich nur noch eines einzigen winzigen logischen Schrittes, um die Aufgabe auch tatsächlich zu lösen. Aber das, was für mich geradezu zwangsläufig und unvermeidbar war, war für meine Schwester nicht nachvollziehbar. Sie vermochte diese Logik einfach nicht nachzuvollziehen. Sie vermochte diesen Schritt überhaupt nicht zu tun. Sie war dazu nicht in der Lage. Ihr Denken war einfach nicht darauf eingestellt. Ich glaube, dass das auch umgekehrt galt und auch heute noch gilt. Denn auch ich vermag selbst bei wiederholtem Erklären nicht zu verstehen und nicht zu entscheiden, wann sich ein blaues und ein schwarzes Kleidungsstück denn beißt und wann nicht. Von so einer Fähigkeit, Erkenntnisse und Einsichten zu erlangen oder eben auch nicht, handelt unser heutiger Predigttext zu Pfingsten. Der Perikopentext ist 1. Korinther 2, die Verse 12 bis 16. Ich möchte sie aber aus Verständnisgründen erweitern auf 1. Korinther 2 von 6 bis 16. Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen, nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat, vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie die erkannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern ist es gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber ist es durch Gott offenbart worden, durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie ihn die menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt, und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. Der erste Brief des Paulus an die Korinther befasst sich mit sehr, sehr vielen Themen, mit sehr vielen wichtigen Themen und hat auch sehr viele Höhepunkte. Das Thema, das Paulus hier anschneidet, ist das Wirken des Heiligen Geistes, des Geistes, der aus Gott hervorgeht. Konkret geht es Paulus hier um eine Auseinandersetzung mit dem griechisch-philosophischen Denken seiner Zeit. Dieses Denken damals bei den Griechen war gar nicht so verschieden von dem, was in der heutigen Zeit üblich ist. Die griechischen Philosophen waren sehr strenge Logiker und eine schlüssige Argumentation war das A und O dieser Denkweise, wenn sie denn Bestand haben sollte. Und wie wir aus der Apostelgeschichte wissen, wurde Paulus mit seiner guten Botschaft von der Auferstehung und der Toten von den griechischen Denkern in der Regel belächelt. Aber auch ganz normale Menschen fragten, wie sich das mit den Glaubensdingen denn verhält, woher man denn wissen könne, dass das alles wahr ist und wie man denn sicher sein könne, dass diese oder jene Regel korrekt angewendet wird und auch verstanden wird. Genauso fragen auch die Leute heute immer noch danach, vielleicht nicht mehr so stark in die Richtung der richtigen Regeln, aber durchaus in die Richtung, existiert denn eigentlich Gott? Und ist das mit der Auferstehung der Toten denn wahr? Das sind heutzutage die wichtigen, die entscheidenden Fragen. Und um seine weiteren Ausführungen zu stützen, die sich im ersten Korintherbrief noch über knapp 10 Kapitel hinzieht, legt Paulus hier den Grundstein seiner Gedanken, indem er sagt, der Geist Gottes ist es uns, der uns in die Lage versetzt, das alles zu verstehen und zu erkennen. Aber von außen, vom natürlichen Menschen her, ist das alles Torheit und nicht zu verstehen. Wie das bei Paulus sehr typisch ist, verleitet uns diese Argumentation zunächst dazu, mit dem Kopf zu nicken und zu sagen, das ist es doch, das ist doch das Richtige. Aber ein aufmerksamer Zuhörer, dem vielleicht auch die fromme Sprache noch nicht so in Fleisch und Blut übergegangen ist, der wird sehr schnell stutzen und merken, dass die Aussagen von Paulus eigentlich nicht so viele Fragen beantworten, sondern im Gegenteil mehr Fragen hervorrufen. In Vers 14 unseres Predigtextes sagt Paulus, der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. In diesem Satz steckt bereits die erste große Frage. Paulus unterscheidet hier zwischen dem natürlichen Erkennen und dem geistlichen Erkennen und behauptet, dass es einen ganzen Bereich von Erkennen gibt, der dem natürlichen Erkennen nicht zugänglich ist. Während der den Geist Gottes hat, das alles erkennen kann, sowohl den natürlichen Bereich als auch den geistlichen Bereich. Was ist der Hintergrund dieser Behauptung von Paulus? Woran liegt es denn, dass der natürliche Mensch so wenig von Gott, von Gottes Gegenwart und Gottes Wirklichkeit erkennen kann? Um das zu beantworten, muss man natürlich den Unterschied zwischen dem natürlichen Erkennen und dem geistlichen Erkennen aufzeigen. Diesen Unterschied kann man an einer Tatsache festmachen, nämlich dass Dinge wie die Existenz Gottes oder die Auferstehung von der Toten für natürlich denkende Menschen eine Torheit ist, für die geistlich denkenden Menschen aber ganz und gar nicht. Für die geistlich denkenden Menschen ist dieses alles irgendwie sonnenklar und völlig selbstverständlich. Denkt man geistlich, werden also mehr und tiefere Zusammenhänge sichtbar. Plötzlich erkennt man Dinge, die einem bisher verborgen geblieben sind. Es ist das, was man auch in der normalen Sprache eine Erleuchtung nennt, natürlich abgeleitet aus dem Bild des Geistes. Den Unterschied kann man an der Tatsache festmachen, dass der Übergang zwischen dem natürlichen Denken und dem geistlichen Denken so plötzlich kommt, zeigt, dass dieses Erkennen, diese Erleuchtung für einen Menschen, der von Gottes Geist erfüllt ist, nicht das Ergebnis irgendwie einer langsamen logischen Überlegung ist oder eines langen Denkprozesses, Es ist eben nicht wie bei einem mathematischen Beweis oder wie in der griechischen Philosophie es eben üblich war, dass man irgendwo vorne anfängt und dann mit Logik Schritt für Schritt vorangeht und schließt. Das ist übrigens auch das mathematische Denken. Und am Ende kann man sagen, quod erat demonstrandum. Das ist das Wort, das sagt, das ist es, was ich beweisen wollte. Man führt einen Beweis, indem man vorne anfängt, mit Logik vorgeht und am Ende da ankommt, wo man behauptet hat, anzukommen. Aber so geht das nicht bei der geistlichen Erkenntnis. Die geistliche Erkenntnis ist irgendwie plötzlich. Und das zeigt, dass das Erkennen, das den Menschen durch den Geist Gottes zufliegt, eben nicht dieser logischen Konsequenz folgt. Es ist eine plötzliche Erkenntnis, ein plötzliches Verstehen, wo in einem Augenblick noch Verwirrung und Unklarheit herrschte und plötzlich macht es Klick und dann ist alles klar. Das kommt im Leben durchaus häufiger vor und auch in sehr verschiedenen Zusammenhängen, nicht nur im geistlichen Bereich. Zum Beispiel versucht man ein Rätsel zu lösen oder man versucht einen Zusammenhang zu verstehen und steht davor wie ein Ochs vor dem Berg. Es ist alles verwirrend und unklar und dann geschieht irgendwas im Kopf und dann wird es klar. Und genau das ist es, was passiert, wenn man Gott erkennt. Und das ist das, was Paulus sagen will, wenn er den Menschen danach als geistlich bezeichnet. Ich glaube, in der heutigen Zeit können wir diesen Unterschied sogar noch etwas deutlicher machen zwischen dem natürlich denkenden Menschen und dem, was der geistliche denkende Mensch vermag. Das ist deswegen so, weil sich diese griechische Philosophie weiterentwickelt hat in die heutige Zeit. Damals galt das logische und strenge Denken als das Wesentliche. Und das ist auch das Denken, was einem Menschen natürlicherweise zufließt. Alles, was wir leben und lernen, kann durch logisches Denken eingeordnet werden und verstanden werden. Das ist der Grundsatz, den die Griechen entwickelt haben. Und das ist auch das, was die Wirklichkeit darstellt. Die Griechen hatten diese Idee, das, was man logisch erfassen kann und was man logisch schlussfolgert, ist die Wirklichkeit. In unserer heutigen modernen Zeit hat sich daraus die Naturwissenschaft entwickelt, die man als Krone der Natur, des natürlichen Denkens und Erkennens vorstellen kann. Das Wesentliche in der Naturwissenschaft ist, dass neben diesem logischen Denken eine gewisse Systematik, eine Methodik dazu kommt. Eine klare Methodik, um eine Erkenntnis zu erlangen. Und alles, was sich naturwissenschaftlich erfassen lässt, ist zwangsläufig wahr und gültig für alle Menschen, die diesen logischen Schluss unterworfen sind. Und bei diesem natürlichen Denken ist das Reden von Gott oder vom Geist Gottes oder von der Auferstehung der Toten Torheit. Das galt bei den Griechen und das gilt auch heute noch. Der Grund, warum das Torheit ist, ist genau diese Methodik, die Grundsätze, auf denen das Denken beruht. In der Naturwissenschaft sind diese Grundsätze die Messbarkeit und die Fähigkeit, die Existenz von Dingen oder von Mechanismen durch Messung hervorzuheben. Aber es gibt keine Messung, mit der man Gott messen kann und auch objektiv nachweisen kann, also auch unabhängig von den einzelnen Menschen. Es gibt kein Instrument, das man einschaltet und dann schlägt der Zeiger nach rechts aus und dann weiß man, da ist jetzt Gottes Geist. So etwas gibt es nicht. Und weil es das nicht gibt, ist Gottes Geist für die Naturwissenschaft Torheit. Warum ist das so? Was fehlt dem natürlichen Denken eigentlich? Es ist eigentlich, und das ist das, was ich immer predige und auch immer erzähle für denen, die es nicht wissen wollen, die Naturwissenschaft ist sehr erfolgreich in unserer Zeit. Und genau das, was die Naturwissenschaft erfolgreich macht, ist das, was ihr fehlt, um den Geist Gottes erkennen zu können. Natürliches Denken, also die Naturwissenschaft, beruht auf Logik, Messbarkeit, Objektivität, Wiederholbarkeit und Mathematik. Das sind die Herzstücke der Naturwissenschaft. Und ohne diese Herzstücke wäre die Naturwissenschaft gar nicht das, was sie zu sein will. Und diese Eigenschaften machen sie auch erfolgreich. Denn die Objektivität und die Messbarkeit, die Möglichkeiten, Dinge mathematisch zu formulieren, genau darauf kommt es an in der Naturwissenschaft und kommt es auch darauf an, wenn ich etwas wiederholen will, wenn ich eine Technik entwickeln will, wenn ich etwas vorwärts treiben will, was allgemeingültig ist, dann brauche ich genau diese Eigenschaften. Und wenn etwas objektiv und allgemeingültig ist, dann ist es unabhängig von der einzelnen Person. Und die Wissenschaft, die für solche Dinge zuständig ist, ist genau die Naturwissenschaft, denn die Methoden sind darauf zugeschnitten. Sobald es aber um etwas geht, was nicht unabhängig ist von mir als Person, sondern was mich als Person, als Einzelner betrifft und angeht, ist die Wirksamkeit der Methoden der Naturwissenschaft entweder sehr stark beschränkt oder vollkommen nutzlos. So ist der Geist Gottes und auch der menschliche Geist ja nichts, was sich durch die Naturwissenschaft erfassen lässt. Es gibt keine Messmethoden für den Geist. Es gibt auch keine Messmethoden für die Auferstehung der Toten. Wenn wir die Methoden der Naturwissenschaft benutzen, dann kann man nur sagen, von den Toten steht niemand wieder auf. Und objektiv ist das ja auch richtig. Wir haben zwar die Überlieferung der Bibel, aber das, was in der Bibel geschildert ist, ist kein naturwissenschaftlich kontrolliertes Experiment, dessen Ergebnis wir naturwissenschaftlich verwerten können. Und Gott ist ebenfalls messtechnisch, logisch und auch mathematisch nicht zu erfassen. Es gibt keine Formel, in der Gott vorkommt und wo ich eine Gleichung aufstellen kann. Gott entzieht sich unserer Kontrolle und verbirgt sich in dem Alltag, der uns umgibt. Paulus hatte jetzt nicht den Begriff der Naturwissenschaft, den wir heute haben, aber seine Ausführungen gehen genau in diese Richtung. Der natürliche Mensch ist in seiner Erkenntnisfähigkeit beschränkt, weil er beim Hören auf ein entscheidendes Element verzichten muss, auf den Glauben. Glauben gehört nicht zum mathematischen Repertoire der Naturwissenschaft oder methodischen Repertoire. Aber der Glaube ist ganz wesentlich in der Erkenntnis Gottes. Die Existenz Gottes kann ich nicht berechnen und kann ich nicht messen, aber ich kann sie spüren, ich kann sie fühlen. Die Auferstehung der Toten kann ich nicht beobachten und vielleicht auch noch nicht mal verstehen, aber ich kann sie als Licht der Hoffnung in meinem Herzen bemerken. Die Liebe, die Gott mir entgegenbringt, kann ich nicht messen und auch nicht logisch herleiten, aber ich kann sie als Wärme, Geborgenheit und Freude in mir spüren. Nun kommt zu diesem wesentlichen Unterschied zwischen natürlichem und geistlichem Denken am heutigen Pfingstsonntag ein weiterer Aspekt hinzu. So waren die Jünger vor Pfingsten voller Glaube und auch voller Freude über die Auferstehung Jesu. Aber erst nach Pfingsten waren sie wirklich in der Lage, nach außen zu gehen und die gute Botschaft in alle Welt zu verkündigen. Was war passiert? Liest man die Worte der Apostelgeschichte, so bekommt man den Eindruck, als wären die Jünger zu Pfingsten mit so etwas wie Lachgas abgefüllt worden. Der Lärm, die Feuerzungen über den Köpfen der Jünger, das plötzliche Reden in fremden Sprachen, das alles mutet schon irgendwie merkwürdig an und hat schon viel Hilfloses an sich. Irgendetwas ist da passiert zu Pfingsten, aber es lässt sich irgendwie nicht richtig beschreiben. Meine Versuche, dieses Geschehen zu begreifen, setzten weniger an der Apostelgeschichte an, als vielmehr in unserem Predigttext. Die Auswirkungen des Geistes liegen in der Erkenntnisfähigkeit, an der Fähigkeit zu erkennen, was Gott tun kann und was Gott getan hat. Durch den Geist Gottes sind wir in der Lage, die Tiefen Gottes zu beurteilen, so und seinen Plan zu erkennen und dann auch in kritischen Situationen Worte zu finden, die wir als natürliche Menschen niemals finden würden. All dies hat die Jünger dazu befähigt, in die Welt herauszugehen, und all dies ist auch uns heute Christen geschenkt, um das Wort zu verkündigen. Der Unterschied, den Pfingsten also da macht, ist, dass wir zu einem Sprachrohr Gottes werden und in unserem Herzen und in unserem Glauben nicht nur unsere eigene Überzeugung hören, sondern die Reden Gottes selbst vernehmen. Wir hören Gott sozusagen sprechen und geben seine Worte wieder. Dabei glaube ich nicht, dass irgendein nichtstoffliches Gebilde wie ein Gas oder so in uns einnistet oder ein Lichtschein in unseren Köpfen irgendwie leuchtet. Das sind Bilder. Bilder, die diejenigen, die sowas erlebt haben, die so etwas verspürt haben, versuchen zu beschreiben, was da passiert ist, und dann benutzen sie diese Bilder, um zu beschreiben und etwas verständlich zu machen, was eben sehr schwer verständlich ist. Wenn es aber nur Bilder sind, dann muss man ja nicht daran festhalten. Meine Art und Weise ist dann zu versuchen, ob es nicht moderne Bilder gibt, die das beschreiben, was da passiert. Ich versuche das einfach mal. Unser Denken kommt von unserem Gehirn, von unseren Prozessen in unserem Gehirn. Erinnerungen, Assoziationen, Ideen, Gedankenketten sind repräsentiert durch Gehirnzellen, die irgendwie feuern oder Impulse weitergeben. Das ist das Ergebnis der modernen Hirnforschung. Ein modernes Bild vom Wirken des Geistes Gottes wäre also, dass Gott Einfluss auf meine Gehirnzellen nimmt, der hier einen Impuls weiterleitet, um ein Gefühl auszulösen, der dort eine Zelle feuern lässt, um eine Erinnerung hervorzuholen, oder der schließlich ganze Gehirnzentren aktiviert, damit ich etwas höre, wo gar kein Schall vorhanden ist. Ich vermute, den meisten hier sind solche klinischen Bilder etwa eher unangenehm und fern. Auch der so moderne Mensch von heute hält doch viel lieber an den Bildern des Geistes Gottes fest, die traditionell formuliert worden sind, wie dass der Geist wie eine stoffliche Gaswolke in uns eindringt oder mit nicht brennbarem Feuer uns erfüllt, und Worte, die einfach so in unseren Köpfen hallen. Aber der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass genau das diese Bilder sind, die bei den natürlich denkenden Menschen auf das Wort Torheit sprechen. Die wissen, es gibt doch gar kein Gas, das in uns eindringt. Die wissen doch, es ist gar kein Feuer, das brennt. Und wenn wir solche Bilder benutzen, dann sagen die spinnen doch. Wenn man andere Bilder nimmt, kann man das vielleicht vermeiden, aber möglicherweise auch nicht. Wir, die wir glauben, die wir die geistliche Erkenntnis haben, von der Paulus spricht, wissen, dass Gott keine Torheit ist, dass die Auferstehung von den Toten ebenfalls keine Torheit ist und dass der Glaube an Jesus keine Torheit ist, sondern das ist, was unser Leben erst echt macht. Das, was uns Hoffnung gibt in dunklen Zeiten, das, was uns Kraft gibt, wo wir versagen, und das, was uns Freude gibt, wo wir Erfolg haben. Und wenn ich natürlich denkende Menschen zum Beispiel im Internet beobachte, die mit sehr intelligenten Argumenten den Glauben als Torheit abtun, dann tut es mir im Herzen schon irgendwie weh. Schon allein deswegen, weil ich mich daran erinnere, wie ich selber einmal war. Und ich frage mich, wie kann man denn eine Brücke bauen zu diesen Menschen? Wie kann man denn einen Zugang bauen zu diesen Menschen, dass ihr Denken anders wird? Wie können wir uns verständlich machen, wenn der natürliche denkende Mensch nicht in der Lage ist, in die Erkenntnis vorzubringen, die wir doch haben? Das ist eben wie an dem Beispiel, das ich zum Eingang gesagt habe, dass meine Schwester schlicht unfähig war, die Logik der Mathematik zu verfolgen, obwohl mir die so nahe liegt, dass ich nicht verstanden habe, wieso sie das eigentlich nicht konnte. Deshalb ist es auch meines Erachtens wichtig, dass Christen nicht unbedingt an diesen alten Bildern festhalten, selbst wenn sie einem gewohnt und lieb gewonnen sind, sondern auch gerade im Gespräch mit Andersdenkenden versuchen, andere Bilder oder neue Bilder zu finden. Das muss ja nicht das sein, was ich vorgeschlagen habe. Dahinter steckt im Grunde genommen die Frage nach der Haltung, die wir Christen den natürlich denkenden Menschen gegenüber einnehmen. Schauen wir noch einmal auf unseren Predigttext. Paulus sagt in Versen 12 bis 14, wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie die menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit, er kann es nicht erkennen, denn es muss ja geistlich beurteilt werden. So wie Paulus das hier schreibt, ist die erste Reaktion eines Christen auf den Text die des Stolzes. Wir haben ja den Geist Gottes bekommen. Wir haben ja ihr habt ja nur den Geist der Welt. Wir aber haben Erkenntnis, die ihr nicht habt. Wir sehen, wo ihr blind seid. Das Denken, das hinter so einem Stolz steckt, ist das Denken in Gegensätzen. Hier der Geist Gottes, der so völlig anders ist als der Geist der Welt. Dort das natürliche Denken, das so völlig anders ist als das geistliche Denken. Hier die natürliche Erkenntnis, die irgendwie minderwertig ist. Und dort die geistliche Erkenntnis, die viel, viel mehr wert ist. Aber zu den Früchten des Geistes, die an einigen Stellen im Neuen Testament aufgezählt wird, zählt nicht der Stolz, sondern die Demut. Zu den Früchten des Geistes zählt es, sich nicht höherwertig zu fühlen, sondern zu erkennen, dass man in demselben Sumpf steckt wie das Gegenüber, wie der andere und aus eigener Kraft aus diesem Sumpf niemals rausgekommen wäre. Wie kann Paulus dann hier so in dieser Art und Weise den Gegensatz herstellen? Wie kann er die Überlegenheit und das geistliche Menschen dann in dieser Weise ausdrücken, weil er es nicht in dem Sinn des Stolzes meint. Unser Predigttext ist keine stolze Aufzählung von Errungenschaften und Fähigkeiten eines glaubenden Menschen, sondern ist die Beschreibung eines Ziels, an dem wir teilweise noch lange nicht angekommen sind. Es ist nicht Überlegenheit, die uns hier hervorstechen lässt, sondern die besondere Zuwendung Gottes, die uns hervorhebt. Das natürliche Denken, der Geist in dieser Welt, ist Teil unseres Lebens. Viele von uns sind in Berufen tätig, wo es auf Sachbezug und Logik eben auch ankommt. Wir leben in Bezügen, die die Welt vorgibt und mit Orientierung auf Dingen wie Geld oder Wohlstand, Sicherheit in Form von Versicherungen, Versprechen durch Werbungen, das ist doch Teil unserer Welt, unseres Lebens. Wir in dieser Gemeinde stammen aus der bürgerlichen Mitte und unsere Lebensgestaltung unterscheidet sich nur sehr, sehr wenig von dem von natürlichen Menschen. Und ich sage, das ist auch gut so, denn wir sind Teil dieser Welt. Aber trotz dieser oberflächlichen Unterscheidbarkeit gibt es etwas, was uns heraushebt, was uns besonders macht. Es ist die Beziehung zu dem einen, der Leben schafft. Es ist das Bewusstsein, dass dieses bürgerliche Leben für sich selbst eben keinen Sinn ergibt, sondern dass man den Sinn woanders suchen muss. Es ist das Wissen, dass aller Wohlstand, alle Versicherungen und alle Werbeversprechen nur oberflächlich sind und dass die eigentliche Sicherheit, die eigentliche Heimat und die eigentliche Zukunft von uns nicht hier in Bad Schwalbach zu finden ist. Die Erkenntnis haben wir nicht aus uns selbst, sondern Gottes Geist hat sie uns gegeben. Es ist die besondere direkte Verbindung zu Gott, die die Bibel als den Geist Gottes ausdrückt. Im Grunde ist es eigentlich gleichgültig, welches Bild wir für den Geist benutzen, ob als substanzloses Gas, als feurigen Heiligenschein, als Quelle göttlicher Ideen oder als feuernde Gehirnzellen. Letztlich kommt es darauf an, dass wir die Stimme Gottes, die Worte, Gefühle und Gedanken, die wir in uns selbst finden, ernst nehmen. Wir brauchen keine menschlichen Verbindungsleute mehr, denn wir selbst haben die Verbindung zu Gott. Das bedeutet, ich bin ein unverwechselbares Juwel in der Hand Gottes. Das ist die Basis, mit der ich als geistlicher Mensch in das Leben herausschauen sollte. Das ist der Angelpunkt, an dem ich das festmachen kann, was mich ausmacht. Es gilt, die Gaben zu entdecken, die Gott mir geschenkt hat. Und egal, wie gut oder schlecht ich das im Vergleich mit anderen Menschen ausdrücke, eines ist immer sicher. Ich bin einzigartig in den Augen Gottes. Ich bin ein Unikat. Ich bin einmalig. Ich bin subjektiv und kann daher vom natürlich denkenden Menschen, also von den Naturwissenschaften, nicht erfasst werden. Amen.